Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zusammen auf den Predigtext hören. Es sind heute nur ein paar Verse, sonst predige ich immer über längere Abschnitte im Esra und Nehemia. Aber diese Verse haben es in sich. Es ist ein gutes Stück Arbeit vor uns. Und deshalb hoffe ich, dass ihr alle munter und konzentriert seid. Lasst uns zusammen jetzt auf diesen Predigtext hören. Nehemia 3, 33 bis 38. Erinnert euch, der Mauerbau ging los. Wir haben es das letzte Mal gehört, wie an allen Stellen gebaut wurde. Und jetzt geht es so weiter. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen diese ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden. Denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Unter der Leitung Nehemias begann das ganze Volk in 42 Bauabschnitten die Mauer weiter zu bauen. Und die Antwort der Feinde ließ nicht lange auf sich warten. Beißender Spott, wir haben es gerade gehört. Auch wenn Sanballat und Tobia und wahrscheinlich auch noch Geshem, die Führer der Feinde, lange Reden geschwungen haben, lässt sich ihr Spott in einem Satz zusammenfassen. Und zwar: Das wird eh nichts, also lasst es ganz bleiben. Das Thema unserer heutigen Predigt und dieses Predigtabschnittes lautet: Was tun, wenn wir verspottet werden? Es geht um Spott. Was sollen wir tun, wenn wir verspottet werden? Und der erste Punkt lautet: Das Ziel des Spottes. Überall beginnen also die Menschen zu bauen. Es ist ein riesengroßes Getümmel, eine Großbaustelle. Das Volk ist hochmotiviert. Von überall her, auch aus dem Umland, sind unterstützende Bautrupps gekommen. Nehemia hat alles gut organisiert, das haben wir bereits schon gehört. Und so passiert etwas. Ja, die Mauer beginnt zu wachsen, sie kommen voran. Man kann sich schon vorstellen, wenn die hier so weitermachen, in diesem Gewusel, in diesen Bauen überall, dann werden die das tatsächlich schaffen. Und das bringt die Feinde, das bringt Sanballat in Rage. Und er fragt sich jetzt: Wie kann ich das Volk wieder ausbremsen? Und die Antwort lautet ganz einfach: Indem er es demotiviert. Und gerade wenn man etwas angefangen hat, wenn die meiste Arbeit noch vor einem liegt, wenn man noch wenig sehen kann von dem, was man eigentlich zu machen hat, dann ist man eben sehr leicht zu demotivieren, zu entmutigen. Und ihr kennt das sicher, ja? Man hat sich viel vorgenommen. Man will es anpacken. Man versucht, in die Arbeit reinzukommen. Man stellt selber jetzt die ersten Probleme fest. Man merkt, was für Herausforderungen vor einem liegen. Und wenn in diesem Moment jemand kommt und zu dir sagt: Das wirst du nie schaffen. Das wirst du nie durchhalten. Hier müsste ja ein Wunder geschehen. Hör mal her, mein Freund, hier hast du dich übernommen. Und überhaupt, wenn du hier irgendwas schaffst, das wird sowieso keinen Bestand haben. Lass es bleiben. Wenn wir das in dem Moment hören, dann passiert es tatsächlich, dass wir verunsichert werden, oder? Dann kommen Zweifel in uns hoch und dann verlieren wir den Mut. Und dann hören wir manchmal lieber auf, als am Ende noch viel mehr Spott zu ertragen. Ja, wir wollen nicht zum Gespött werden.
Ist doch so.
Oder wir wollen nicht der Dumme sein. Und darum kann uns Spott treffen. Er kann uns hindern, Dinge für Gott zu tun. Ja, die Angst vor Spott nimmt uns doch schon den Wind aus den Segeln, bevor wir überhaupt tatsächlich den Spott gehört haben. Dass Leute sich über uns lustig machen könnten, dass sie uns für lächerlich halten könnten, davor haben wir schon so viel Angst, dass wir es gleich bleiben lassen. Zum Beispiel in der Öffentlichkeit vor dem Essen zu beten oder das Evangelium weiterzugeben an meine Nachbarn, an meine Arbeitskollegen. Was könnten die dabei über mich denken? Könnten auch denken, dass ich irgendwie naiv und dumm bin. Die sollen lieber denken, dass ich cool bin, und dann werden sie schon irgendwann merken, dass ich auch Christ bin, und das wird die viel mehr überzeugen. So denken wir vielleicht. Ja, die Angst, dass wir lächerlich dastehen könnten, die hält uns doch schon zurück, dass wir gegen gotteslästerliche Witze und Reden aufstehen, dass wir das Wort erheben oder dass wir für in unserer Gesellschaft verpönte christliche Werte oder unbeliebte Lehren der Bibel offen einstehen. Dass wir gegen den Mainstream aufstehen. Oder dass wir vielleicht uns auch auf die Seite stellen von unseren Geschwistern, die tatsächlich verspottet werden. Und deutlich machen, ich gehöre dazu. Ich sehe es genauso. Nun, wenn du Angst hast, ein Objekt des Spottes zu werden, und wenn dich das zurückhält, Dinge für Gott zu tun, dann schau auf Jesus, wie er den schlimmsten Spott, die größtmögliche Erniedrigung und Entehrung gerne auf sich nahm. Gerne hat er es gemacht, um dich und mich zu retten. Und dann hör auf Jesu Worte. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Grund des Spottes. Warum stiegen Zorn, Wut und Ärger in Sanballat und seine Verbündeten auf? Warum wollten sie den Wiederaufbau Jerusalems verhindern? Und warum scheuten sie keine Mittel dafür? Spott und Hohn, wie wir es heute gehört haben, das war ja nur der Anfang. Schon bald würden sie versuchen, mit Gewalt gegen das Volk vorzugehen. Warum diese Vehemenz, diese Feindschaft? Und ich habe euch das schon erklärt. Jerusalem wurde durch den Wiederaufbau, durch die Stadtmauer zu einem Konkurrenten. Der Machtbereich der umliegenden Provinzen, dieser umliegenden Machthaber, würde eingeschränkt werden. Und es ist tatsächlich so gekommen. Und sicherlich war diese neue Konkurrenz Jerusalems ein wichtiger Grund. Aber mit diesem Grund lässt sich nicht alles erklären. In Nehemias Gebet erfahren wir den tiefer liegenden Grund der Feindschaft. Ich lese nochmal Vers 37. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Die treibende Kraft der Feinde des Volkes Gottes ist letztendlich ihre Feindschaft gegen Gott. Gegen seinen Herrschaftsanspruch, gegen seine Souveränität. Und erinnert euch, das Thema der Souveränität Gottes, das ist eines der durchtragenden Themen von dem Buch Esra und von dem Buch Nehemia. Gerade in der möglichen Rückkehr des Volkes aus dem Exil, gerade im Wiederaufbau der Stadt Jerusalem, zeigte Gott seine souveräne Macht. Damit begann das Buch. Er zeigte seine souveräne Macht und gleichzeitig seine treue Liebe zu seinem Volk. Und gerade dieses Handeln Gottes für sein Volk bringt die Feinde auf die Barrikaden. Und genauso, nur noch viel heftiger war es bei Jesus. In seinem Kommen und Heilshandeln zeigte Gott seine souveräne Macht und seine treue Liebe zu seinem Volk. Aber die meisten Menschen waren darüber empört, ja, dass dieser einfache Mann Jesus der Messias sein sollte, der vom Himmel kommt Und vor allen Dingen, dass die Rettung des Menschen allein von Gottes Gnade abhängig war. Das durfte nicht sein. Ich lese noch mal ein paar Verse aus der heutigen Lesung. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Gerade haben sie ihn gesucht, haben ihn hochgelobt, waren so erstaunt, was er machen konnte. Ja, die Brotvermehrung und so weiter. Jetzt suchen sie ihn und jetzt sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und dann Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Reaktion, da murrten die Juden über ihn. Das gefiel ihnen überhaupt nicht. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen, ist doch einer von uns? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Und was ist die Antwort von Jesus? Er weist sie nochmal auf die Souveränität Gottes hin. Mund nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, quasi. Ihr könnt das nicht verstehen. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Gott muss es in euch bewirken. Und am Ende dieses Kapitels lesen wir was? Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Nicht nur die Feinde waren gegen ihn, sondern die bisher ihm gefolgt sind, haben ihn verlassen. Jedenfalls viele. Das war zu viel für sie. Die Souveränität Gottes ist dem gottlosen Menschen unerträglich. Selbst wenn es um seine eigene Rettung geht. Er verschmäht Gottes Gnade, weil sie bedeutet, dass er sich demütigen müsste. Weil es bedeutet, dass sein Machtbereich eingeschränkt wird, und zwar auf null. Aber Christus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit. Das muss man heute sagen. Ja, es gibt für die Menschen heute mehrere Wahrheiten. Es ist die einzige Wahrheit, er. Und er ist das einzig wahre göttliche Licht. Und er sagt es selbst, ohne ihn können wir nichts tun. Er hat einen Absolutheitsanspruch. Und das ist nicht erst seit der Postmoderne, seit unserer modernen Zeit, in der wir jetzt leben, ein Problem für die meisten Menschen. Es kann nicht sein, dass es eben nur eine Wahrheit gibt, dass es nur einen Weg gibt. Und dass wir völlig abhängig sind von Gott. Und darum wenden sich die Menschen nicht nur von ihm ab, sondern sie bekämpfen ihn. Und sie bekämpfen ihn, indem sie, was machen? Seine Anhänger bekämpfen. Und auch da ist Spott und Gelächter erst der Anfang. Die Feinde Gottes, die amüsieren sich nicht über die Gläubigen. Es ist für sie nicht ein Spaß. Ach, guck mal, schaut mal diese dummen Leute da. Haha, nein. Es ist für sie bitterer Ernst. Sie ärgern sich über sie und ihren Glauben. Darum sagte Jesus, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber ich möchte jetzt noch eine Stufe weitergehen. Wir haben gefragt, was ist der Grund? Was ist der Grund für den Spott der Feinde? Nun, sie wollen uns entmutigen. Aber wir wollen noch weiter fragen, warum lässt Gott das zu? Gibt es da noch einen tieferen Grund? Denn wenn wir an Gottes Souveränität glauben, an eben an das, woran sich die Feinde stoßen, ja, da muss doch Gott letztendlich auch Macht darüber haben. Warum lässt Gott das zu? Dass viele Menschen offensichtlich den Herrschaftsanspruch Gottes auf ihr Leben nicht akzeptieren wollen. Okay, das ist die eine Seite. Aber warum muss das Volk darunter leiden? Warum muss sein Volk darunter leiden? Und die Antwort, die uns die Bibel gibt, lautet, es geschieht zur Prüfung, zur Erläuterung und zum Wachstum unseres Glaubens. Gott lässt das geschehen, nicht um uns zu ärgern, um uns was Schlechtes zu tun, sondern um uns was Gutes zu tun. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. So wie wir es schon gehört haben in den Seligpreisungen, was Jesus gesagt hat, freut euch darüber. Ihr sollt es über Spott nicht ärgern, sondern freuen. Stellt euch das mal vor. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und in diesem Zusammenhang ist es wohl auch kein Zufall, dass die Mauer in 42 Bauabschnitte eingeteilt war. Das verweist uns auf die 42 Etappen der Wüstenwanderung. Das ist nicht so offensichtlich, aber das Volk Israel hat in der Wüste 42 Etappen. Und die Zahl 42 kommt nochmal vor, nämlich in der Offenbarung. Also am Anfang der Bibel und am Ende. Es sind 42 Monate, die die Gemeinde unter den Lästerungen des Tiers, den Lästerungen des Antichristen leiden muss. Eine andere Zahl dafür ist auch diese 3,5 Jahre. Das ist eine symbolische Zahl. Und diese Zahl steht für das Leiden und die Läuterung des Volkes Gottes. Die große Gefahr des Spottes liegt darin, dass wir tatsächlich von unserem Dienst und von unserem klaren Bekenntnis abgehalten werden. Die Gefahr ist da. Gott möchte aber das Gegenteil bewirken. Er will, dass wir umso mehr auf ihn vertrauen. Er möchte, dass wir seine Souveränität eben nicht nur anerkennen, so theoretisch, ja, Gott ist souverän, sondern dass wir unsere ganze Zuversicht und Freude darin haben. Und dass wir darum mutig und treu ihm weiter dienen, wie damals das Volk. Ja, wir lesen nach diesem ersten Angriff, nach diesem Hohn und Spott, Vers 38, wir aber bauten weiter an der Mauer. Die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Gottes Souveränität, die für die meisten Menschen der Anstoß schlechthin ist, ist unsere Ermutigung, ist unser Ruhm. Paulus schreibt im Römer 5 von einem dreifachen Ruhm. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Das ist wieder das Thema. Weil die Bedrängnisse in uns die Hoffnung stärken. Aber dann sagt er zuletzt auch, wir rühmen uns auch Gottes. Der souveräne Herrscher der ganzen Welt ist unser Ruhm und unsere Hoffnung. Ja, warum eigentlich? Warum ist er nicht für uns auch ein Stein des Anstoßes oder der Stein, der uns im Gericht erdrücken wird? Die Antwort gibt Paulus auch im Römer 5, weil er seinen Sohn für uns hingegeben hat, als wir noch seine Feinde waren. Weil er uns geliebt hat und weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Wir rühmen uns auch Gottes. Warum? Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Der dritte Punkt lautet Nehemias Reaktion auf den Spott. Das Problem war, dass Sanballat inhaltlich recht hatte. Sicher, sein Spott war böse, er war sicherlich auch übertrieben, aber die großen Hürden beim Wiederaufbau gab es ja wirklich. Die Schutthaufen und die unbrauchbaren Steine, die waren da auch noch das geringste Übel. Wir werden im weiteren Verlauf des Buches merken, dass in Jerusalem noch längst keine funktionierende Gesellschaft aufgebaut war. Die zerstörte Stadtmauer war nur ein Bild für den inneren Zustand des Volkes, für die Zwiespältigkeit, die Zerrissenheit und die Sündhaftigkeit des Volkes. Und auch die Allianz der Feinde, die umgab fast das ganze Land. Sie waren mächtig und sie konnten ihnen wirklich gefährlich werden. Also die Bauleute, wenn sie irgendwie klar bei Verstand waren, mussten die Drohungen Sanballats und seinen Spott jedenfalls bis zu einem gewissen Grad ernst nehmen. Alles andere wäre leichtsinnig gewesen. Aber wenn diese Drohungen bis zu einem gewissen Grad eben real waren, wie sollten sie reagieren? Die Antwort habe ich euch eigentlich schon gegeben. Nun, auf Gott vertrauen. Er ist souverän. Er ist mächtig. Ihm ist nichts unmöglich. Er hat das Volk und er hat auch die Feinde in seiner Hand. Aber wenn wir jetzt das Gebet von Nehemia lesen, dann ist das für uns neutestamentliche Gläubige dennoch etwas befremdlich. Nehemia geht es zwar um Gottes große Macht, er verweist auf Gottes Souveränität, er bittet darum, dass Gott seine souveräne Macht zeigen soll, aber er bittet darum, dass er sie im Gericht über die Feinde zeigen soll. Lest nochmal diese beiden Verse. Vers 36 ist doch ein krasses Gebet. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lasse ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wie können wir dieses Gebet richtig einordnen? Was sollen wir davon lernen? Ich habe das heute schon im Bekenntnisunterricht gesagt, wenn alles in der Schrift, jeder Vers, jedes Wort auf Christus hinweist und auf das Evangelium, was hat dieser Vers damit zu tun? Betete Jesus nicht im Moment seiner größten Verspottung und seines größten Leides durch seine Feinde, für seine Feinde? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wurde gerade gekreuzigt von seinen Feinden. Nehemia stand neben der Mauer, ihm ging es gut, er hatte nur den Mauerkeller in der Hand. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, und der wird noch, das wird ein Stück weit dauern, wenn wir das durch haben. Also hört gut zu. Und dieser Punkt lautet: Wie soll man als Christ auf Spott reagieren? Zuerst einmal müssen wir wieder eins beachten. Obwohl Nehemia gegen und Jesus für seine Feinde bittet, wollen beide letztlich dasselbe. Ihnen geht es um die Verherrlichung Gottes. Das ist das andere große Thema, was wir durch das Buch Esra und durch das Buch Nehemia immer wieder finden. Es geht letztendlich um die Verherrlichung Gottes. Ich habe es ausführlich in der Predigt zu Nehemia 1 euch dargelegt, dass sowohl die Rettung von als auch das Gericht über Sünder Gott verherrlicht. Einerseits wird seine große Barmherzigkeit und Treue, andererseits seine Heiligkeit und Gerechtigkeit in der Welt offenbart. In Rettung und Gericht erkennt der Mensch Gottes Souveränität. Seine uneingeschränkte Macht und Kraft. Er erzeigt seine Macht, indem er einerseits Menschen für ihre Sünden richtet. Ganz klar, er sagt, jetzt ist Schluss. Er bietet dem Bösen Einhalt. Aber er zeigt seine Macht auch, und vor allem ganz besonders, indem er sich über Menschen erbarmt, ihre Sünden vergibt, sie aus ihrer Not herausrettet. Indem er aus seinen Feinden seine Freunde, seine Kinder macht, die ihn lieben und ehren. Gut, also Nehemia und Jesus, beide letztlich wollten die Verherrlichung Gottes. Also sie sind nicht komplett gegeneinander. Aber stößt uns die Bitte Nehemias nicht dennoch ab? Und solche Bitten finden wir ja viel im Alten Testament, in verschiedenen Psalmen. Da gibt es noch viel krassere. Oder eben auch diese Gerichte. Wollen wir nicht viel lieber das Gebet Jesu beten, anstatt das Gebet Nehemias? Nun wisst ihr was, liebe Geschwister, möge Gott uns das schenken, dass wir, wenn es darauf ankommt, wenn wir angegriffen werden, tatsächlich in der Lage sind, das Gebet Jesu zu beten. Möge Gott schenken, dass wir in der Lage sind, unseren Feinden zu vergeben und auf dieser Grundlage dann auch für die Vergebung, für das Heil unserer Feinde zu bitten. Denn bei allem frommen Gehade und Gerede ist es nicht so, dass wir schon bei Kleinigkeiten so sehr uns angegriffen fühlen und so sehr aufregen, dass in uns Ärger und Zorn statt Liebe und Mitgefühl, ja, Sorge um unsere Feinde und ihr ewiges Seelenheil hochkommen? Ist es nicht so, wenn wir angegriffen werden? Da kommt Wut hoch und nicht Liebe und Freude. Wisst ihr, wir können einerseits sagen, oh, so ein Gebet würde ich nicht sprechen. Aber wenn wir in unser Leben schauen, müssen wir eingestehen, dass es oftmals eben leider mehr diesem Gebet Nehemias entspricht. Wenn wir schon Probleme haben, in manchen Fällen von ganzem Herzen unseren Geschwistern zu vergeben, unseren Ehegatten, unseren Familienangehörigen, denkt ihr, dass wir dann die Kraft haben, auch unseren Nächsten, der uns um unseres Glaubens willen verlacht und vielleicht auch benachteiligt, auf der Arbeit oder sonst wo, dass wir dann die Kraft haben, für ihn zu beten und ihn zu lieben? Denke, dass wir die Kraft haben, wenn die Verfolgung größer wird, dann immer noch zu vergeben und zu verlieben und zu lieben. Nun lasst uns Gott darum bitten, dass er uns mit seiner bedingungslosen Liebe erfüllt, sodass wir so lieben können, so vergeben können, so beten können, wie Jesus es tat. Und lasst uns auch gemeinsam für unsere verfolgten Glaubensgeschwister beten, dass sie diese Kraft haben, die wirklich größte Not erleiden müssen. Von denen vielleicht sogar Angehörige umgebracht wurden, dass sie die Kraft haben zu vergeben. Susanne Geske und Shemsa Aydin, deren beiden Männer, die Missionare der Türkei waren, wurden von 5 Männern, und noch ein weiterer Mann auch, von 5 Männern am 18. April 2007 überfallen, brutal gefoltert und schließlich ermordet. Wie reagierten die Frauen kurz darauf und vor allem, was bewirkte ihre Reaktion? Dazu möchte ich euch ein kurzes Zitat aus dem Buch vorlesen. Das heißt, mein Schwager, ein Märtyrer, also das ist der Bruder von dieser Shemsa Aydin, der schreibt darüber, das Buch ist dann hier auch in der Bibliothek, ihr könnt es euch gerne ausleihen und mal lesen. Für Shemsa und ihre Kinder beginnt eine Zeit, die sie an die absoluten Grenzen ihrer Kräfte bringt. Nicht nur, dass der Gedanke, Nechati, also das war ihr Mann, der umgebracht wurde, ist nicht mehr da, immer wieder, wie die scharfen Messer der Mörder in ihr Herz dringt, sondern dass gleichzeitig das Leben weitergeht, so viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Auch, dass viele Freunde und Mitchristen nicht wissen, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten sollen. Das alles fordert sie bis zum Äußersten. Dass sowohl Shemsa als auch Susanne, die Frau von Tilman Geske, sehr bald öffentlich erklärten, wir vergeben den Mördern, findet ein ungeheures Echo in Zeitungen, Fernsehkanälen und auf Internetseiten. Natürlich haben die beiden das nur im Glauben und ohne Garantie für ihre eigene Gefühlswelt sagen können, aber es wirkt glaubwürdig. Der Kommentator einer großen türkischen Tageszeitung bemerkt ein paar Tage später sinngemäß, die Mörder wollten die Aktivitäten der Missionare hindern. Aber was diese Frauen durch ihre öffentlichen Aussagen in ein paar Tagen bewirkt haben, das hätten 1000 Missionare in 1000 Jahren nicht schaffen können. Nun, solcherlei Berichte, wie durch das Martyrium von Christen viele Menschen zum Glauben kommen, gibt es Gott sei Dank viele. Und in diesen Fällen gilt dann das, was Jesus über sich selbst gesagt hat: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Nun, angesichts dessen sollten wir nicht gern Spott und Anfeindung ertragen und gern vergeben, um somit ein Zeugnis zu sein, ein Zeugnis, welches vielleicht sogar manche Feinde überwindet? Und die Antwort lautet, ja, das sollten wir. Aber warum finden wir dann in der Bibel so viele Gebete wie das Nehemias? Rachegebete. Und dazu müssen wir Folgendes wissen. Die Zeit des Alten Bundes war eine Zeitepoche der Vorschattungen, der Prophetie auf das erste und zweite Kommen Christi. Wir haben zum Beispiel viele Retter im Alten Testament, die das Volk Israel aus einer gewissen Not retteten und die so zu Vorschattungen, zu Typen auf Jesus wurden, der sein Volk aus der größten Not, nämlich aus der Verlorenheit in Sünde, rettete. Und in ähnlicher Weise sind die Gerichte und auch die Psalmen und andere Gebete, die das Gericht über die Feinde erbitten, Vorschattungen auf das letzte Gericht, welches Jesus bei seinem zweiten Kommen halten wird. Nehemia und die verschiedenen Psalmisten und Propheten bitten Gott darum, dass er in besonderen Fällen das letzte Gericht zu einem gewissen Grad vorzieht, um bösen Menschen Einhalt zu gebieten. Aber auch, um sein Volk aus der Not zu erretten. Aber auch, um anderen ungläubigen Menschen als Warnung zu dienen. Dass das so ist, wird bestätigt dadurch, dass im Neuen Testament an vielen Stellen, wo von dem letzten Gericht die Rede ist, diese alttestamentlichen Stellen zitiert werden, wo es um diese Gerichte im Alten Testament oder um diese Psalmen mit diesen Rachegebeten geht. Gottes Gerichte im Alten Testament über seine Feinde stellen einen Vorgriff auf das Endzeitgericht über alle Menschen dar. Und, das ist jetzt ganz wichtig, sind darum auch mit einem Aussetzen seiner sonst üblichen Gnade und Geduld gegenüber den Ungläubigen verbunden. Ein Beispiel dafür war die Vernichtung der kanaanitischen Völker. Es war ein vorweggenommenes Gericht. Die Bibel sagt ganz klar, ihre Sünden waren voll. Die Zeit der Gnade und Geduld war abgelaufen. Ich lese uns dazu noch ein Stück aus diesem Buch. Das heißt, das soll ein Gott der Liebe sein. Und es, ihr seht, es ist ganz kurz. Ihr könnt euch das bestellen, es ist auch sehr günstig. Hier setzt sich der Autor mit dieser Fragestellung auseinander. Wie sollen wir mit diesen Gebeten, mit diesem Psalm umgehen? Mit diesen Gerichten im Alten Testament? Er macht das sehr ausführlich, das, was ich hier nur ganz kurz anreißen kann. Aber er schreibt, die Bibel sagt auch, warum wir unsere Feinde lieben sollen. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Am Ende der Zeiten jedoch wird Gott seinen Segen nicht mehr spürbar über die Ungerechten ausgießen, sondern er wird sie richten. Ebenso werden die Gläubigen zu jener Zeit nicht länger verpflichtet sein, ihre ungläubigen Nächsten und ihre gottlosen Feinde zu lieben. Stattdessen werden sie sich in ihrer Haltung mit Gott auf dieselbe Ebene stellen und sie im Gericht verwerfen. Zu jener Zeit werden die Ungläubigen hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Somit ist der Ungläubige in der jetzigen Zeit dem Gläubigen der Nächste, aber nicht zur Zeit des endzeitlichen Gerichts. Denn Gott schafft eine große Kluft zwischen ihnen. Und sie leben dann nicht mehr im selben Bereich. Also oftmals sind Gerichte im Alten Testament Vorschattungen auf das letzte Gericht. Die Zeit des Neuen Bundes, das müssen wir jetzt beachten, die Zeit des Neuen Testaments, in der wir seit Christi ersten Komm leben, ist allerdings keine Zeit der Vorschattungen und Prophetien, sondern der Erfüllungen. Das heißt, wir können das, was ich gerade gesagt habe, nicht einfach so auf uns anwenden. Am Anfang dieser neutestamentlichen Zeit ist Christus gekommen und hat die Verheißung der Rettung und der Vergebung der Sünden erfüllt. Seitdem, bis heute, werden Menschen aus allen Nationen zum Glauben gerufen und aus Verlorenheit gerettet. Aus Feinden Gottes werden Freunde Gottes, werden Kinder Gottes. Aber am Ende dieser Zeit, wenn Christus das zweite Mal kommen wird, wird sich auch das Gericht vollständig erfüllen. Noch ist also die Zeit der Gnade, die Zeit, in der das Evangelium verkündet und bezeugt wird. Und das geschieht gerade durch unser Leiden. Das geschieht gerade durch unsere Feindesliebe. Gerade darin sind wir Zeugen für Jesus, für sein Leiden, für seine Liebe. Das Gebet Jesu am Kreuz soll darum unbedingt unsere Gebete bestimmen. Aber das Gebet Nehemias sollen wir in gewisser Weise auch sprechen. Jesus selbst hat uns das gelehrt. Und zwar in dem berühmtesten Gebet, was es in der Bibel gibt, im Vater Unser. Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Diese Bitte, dein Reich komme, die beinhaltet Nehemias als auch Jesu Gebet vom Kreuz. Denn mit dieser Bitte bitten wir einerseits, dass der Herr sich über seine Feinde erbarmen möge, wie er sich über uns erbarmt hat, dass sie sich vor ihm demütigen, dass sie Jesus annehmen und dass dadurch, dass sie zu Christus gehören, Gottes Reich in der Welt wächst. Wir beten aber gleichzeitig mit dieser Bitte darum, dass Gott schon in dieser Welt die Verfolger der Gemeinde in ihre Schranken weist und ihnen Einhalt gebietet. Ja, wir flehen letztlich darum, dass Jesus wiederkommt, unser Reich vollendet und seine Herrschaft in der ganzen Welt sichtbar aufrichtet. Und diese Bitte beinhaltet darum folglich auch das Gericht über die Feinde Gottes. Ich versuche das jetzt alles nochmal zusammenzufassen. Christen erfahren Spott und Anfeindung für ihren Glauben, für Dinge, die sie im Glauben tun. Ungläubige wollen sie damit, ob nun bewusst oder unbewusst, entmutigen und in ihrem Dienst hindern. Der tiefere Grund dieser Anfeindung liegt aber in ihrer Ablehnung der Herrschaft Gottes. Gott wiederum lässt diese Anfeindungen gegen sein Volk zu, weil gerade dadurch der Glaube bewährt wird und somit die Gläubigen zu einem umso überzeugenderen Zeugnis in der Welt sind und werden. Das dient zur Verherrlichung Gottes, das dient aber auch zur Überwindung von ungläubigen Menschen. Weil Jesus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren, sollen auch wir für die Rettung unserer Feinde bitten. Solange noch Gnadenzeit ist, dürfen wir dieses Gebet nicht vernachlässigen, auch wenn wir unter Spott und Hohn und Anfeindung selber leiden. Unser Sehnen und Gebet soll es aber auch sein, dass Jesus wiederkommt und dass sein Volk vom Leiden errettet und er sein Volk vom Leid, und er sein Volk vom Leiden errettet und letztendlich alles Böse richten wird. Und damit komme ich zum Schluss. Die Bibel sagt deutlich, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und sie sagt auch, alle müssen ihr Knie beugen vor Christus. Entweder demütigst du dich unter das Kreuz, indem du deine Schuld bekennst und um Vergebung bittest, oder du wirst deine Knie im Gericht beugen und in alle Ewigkeit die Strafe für deine Sünden tragen müssen. Genauso wie es Nehemia gebetet hat, wird es dann geschehen. All deine Sünden werden auf dich selbst zurückfallen. Im Gebet Nehemias liegt eine große Warnung, dass Gott diese Welt und alle, die nicht auf seinen Sohn vertrauen, richten wird. Im Gebet Jesu am Kreuz liegt unser großer Trost, unsere Ermutigung. Gott will unsere Schuld vergeben. Er hat dafür seinen Sohn gegeben. Und Jesus hat dieses Gebet am Kreuz nicht einfach so dahingesprochen. Der Vater vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun, so, weil er ihnen besonders fromm wirken wollte. Nein, er ist dann für die Erfüllung genau dieses Gebetes gestorben am Kreuz. Er hat alles dafür getan, dass dieses Gebet wirklich erfüllt werden kann. Darum lasst uns ihm unbeirrt und beständig dienen und für ihn gerne Spott und Hohn auf uns nehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.